Und zwar heißt es, dass die Ideen, die sich am meisten verbreiten und auch am schnellsten verbreiten, nicht die sind, mit denen alle einverstanden sind, sondern die, die die Menschen am meisten spalten. Weil sich die Menschen dann entweder bestätigt fühlen und wieder angreifen können oder sich angegriffen fühlen und sich dann wieder verteidigen müssen. Und wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, dann werden wir natürlich dann auch Opfer dieser psychologischen Mechanismen. Meine Freunde, willkommen zurück bei The Chainless Life, deinem Nummer 1 Podcast für ein freies, selbstbestimmtes Leben. Hier spricht dein Host Misha und ich habe heute mal wieder eine kleine Solo-Episode für dich vorbereitet. Und zwar möchte ich dir heute 10 psychologische Phänomene vorstellen, die das Leben sehr paradox wirken lassen. Denn das macht für mich das Leben erst so richtig spannend, wenn man sich auf diese Paradoxe einlassen kann. Wenn man sich eingestehen kann, dass man nicht wirklich viel weiß oder, wie man auch so schön sagt, ich weiß nur, dass ich nichts weiß. Und diesen Spruch oder dieses Zitat würde ich sogar noch eine Stufe weiterführen und sagen, ich weiß nicht, was ich nicht weiß. Und genau deswegen mache ich heute diese Folge, um dir 10 dieser Phänomene oder wie ich auch gerne sage, Denkfehler mitzugeben, damit du sie selbst bei dir untersuchen kannst und auch realisieren darfst, wie verzerrt manchmal unsere Sicht auf das Leben und auf die Welt ist. Und wenn wir das erstmal verstehen, dann können wir in meinen Augen auch viel bessere Entscheidungen treffen, die nicht nur uns dienen, sondern auch den Menschen um uns herum und schließlich auch der ganzen Welt. So, ich würde sagen, wir fangen auch direkt an mit dem ersten Phänomen. Und zwar ist das Konzept der Abstraktion. Was heißt es? Also, es gibt verschiedenste Skalen, wie man etwas erklären kann. Das heißt, ich bin ein Mensch, aber ich bin auch eine Person. Und ein Biologe würde sagen, ich bin ein Säugetier. Und jemand anderes würde behaupten, hey, du bist eine Ansammlung von Atomen und Zellen. Und wiederum, eine andere Person könnte sogar sagen, hey, ich bin eine Ansammlung von Sternstaub. Das heißt, wir haben immer wieder das Gleiche gesagt, aber in einer anderen Skala. Und genau so sehe ich immer wieder, dass der Grund, warum Menschen sich manchmal nicht einig werden, vor allem darauf besteht, dass sie die Dinge unwissentlich auf verschiedenen Abstraktionsebenen betrachten und damit auch aneinander vorbeireden. Das kannst du selbst mal bei dir überprüfen. Wie gesagt, das ist Stand heute gerade aktuell sehr offensichtlich, dass wir zum Teil gar nicht die andere Person verstehen wollen. Und wenn wir mal gucken, was gesagt wird und auf diesen Abstraktionsebenen uns mal ein bisschen genauer bewusst werden, werden wir merken, ah, okay, so weit entfernt sind wir gar nicht voneinander. Also das ist schon mal so ein sehr guter Reminder. Und damit komme ich jetzt auch schon zum zweiten Phänomen, und zwar nennt sich das Scope Neglect. Also was heißt es? Vielleicht mal ganz kurz ein bisschen Geschichte hier. Wir haben uns ja in der Menschheitsgeschichte über Tribes entwickelt, über sogenannte Stämme mit circa 100 bis 150 Menschen. Und deswegen sind für uns Zahlen wie 10, 20, 30, 40, 50, 100 sehr greifbar. Das heißt, ich kann sehr einfach die Zahl 50 und 100 unterscheiden. Also ich kann da so einen Unterschied für mich abschätzen, aber nicht zwischen der Zahl 1 Million und 1 Milliarde. Und genau deswegen haben wir besonders heute politisch gesehen große Probleme, denn oft werden geopolitische Probleme und Challenges wie Familienpolitik behandelt. Das heißt, das ist auch das, was wir jetzt gerade sehen durch diese systemischen Veränderungen, die es gibt, dass die meisten Menschen gar nicht drauf klarkommen, inklusive unsere Politiker, weil es eben nicht mehr so einfach ist. Also das ist auch dort, wo ich sage, wir sind vielleicht ein bisschen zu weit gegangen mit zum Teil Städten, mit Millionen von Leuten und dort dann eben auch wirklich den gemeinsamen Nenner zu finden und eben auch diese Zahlen noch zu greifen. Ein gutes Beispiel sind auch Toten. Oder wenn man Tote sieht, wenn wir jetzt zum Beispiel von einer Naturkatastrophe hören und hören, dass da Tausende von Menschen gestorben sind, dann schockt uns das manchmal weniger, als wenn wir von einer Geschichte hören, in der ein kleiner Junge gestorben ist und wir wissen dem seinen Namen, wir wissen, woher er kommt, wir kennen die Mutter oder sehen seine Mutter am Weinen. Das heißt, das schockt uns dann um einiges mehr als einfach so eine Zahl. Das sehen wir jetzt auch bei Corona. Millionen von Leuten sind tot, aber berührt dich das wirklich irgendwo? Also natürlich, wir können es zulassen, wir können auch da reingehen, aber es ist einfach für uns Menschen um einiges schwieriger. Und deswegen können wir uns auch selbst keine Vorwürfe machen, weil wir halt einfach nicht in der Lage sind, diese Zahlen zu greifen. Ganz einfach. Deswegen müssen wir hier auch ein bisschen rationaler vorgehen. Und das bringt mich jetzt auch schon zum nächsten Thema, wenn wir schon von großen Städten sprechen, nämlich the law of the very large number. Also, was heißt das wiederum? Dass bei einem ausreichend breiten Datensatz so gut wie jedes Muster beobachtet werden kann. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel mal New York betrachten, mit 8 Millionen Einwohnern, gibt es dort 8-mal pro Tag Sachen, die so selten sind, dass man sagt, hey, das passiert 1 zu 1 Million. Also die Wahrscheinlichkeit 1 zu 1 Million ist sehr gering, aber das passiert in New York 8-mal pro Tag, wenn das die Wahrscheinlichkeit ist. Und das heißt für dich jetzt auch wieder, dass die Welt nicht zwingend verrückter geworden ist, sondern wir einfach viel mehr von allem sehen. Also wir sind einfach viel mehr diesen ganzen Sachen ausgesetzt und das führt dann eben dazu, dass wir manchmal das Gefühl haben, gewisse Sachen sind sehr wahrscheinlich, obwohl sie sehr unwahrscheinlich sind und dadurch, dass wir auch alle vernetzt sind, natürlich viel einfacher zu sehen sind. So, ein weiteres Gesetz, was ich auch sehr spannend finde, nennt sich Brandolini's Law oder wie es unter Fachkreisen auch genannt wird, das Bullshit Asymmetry Principle. Was heißt es? Ganz kurz gesagt, es kostet viel mehr Energie, Blödsinn zu widerlegen, als ihn zu produzieren. Daher ist die Welt voll von unwiderlegtem Bullshit. Ganz einfach. Jeder kann irgendwas behaupten und das geht sehr schnell. Ich kann jetzt innerhalb von Sekunden mir irgendeine Geschichte ausdenken, irgendwas behaupten und dann muss eine Person das zuerst widerlegen, indem sie sich mit der Sache auseinandersetzt. Das heißt, es ist viel schwerer, diese Sachen zu widerlegen, als sie zu behaupten. Und deswegen ist das auch aktuell so ein Thema, wo ich halt sehe, dass wir im Internet sehr viel Bullshit sehen den ganzen Tag. Und ich auch verstehe, dass das niemand einfach widerlegen möchte, weil es eben einfach auch gar nicht mehr möglich ist, aufgrund dieses Gesetzes. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Gesetz, das finde ich auch sehr interessant, und zwar The Toxoplasma of Rage. Was heißt es? Das ist jetzt ganz interessant. Und zwar heißt es, dass die Ideen, die sich am meisten verbreiten und auch am schnellsten verbreiten, nicht die sind, mit denen alle einverstanden sind, sondern die, die die Menschen am meisten spalten. Weil sich die Menschen dann entweder bestätigt fühlen und wieder angreifen können oder sich angegriffen fühlen und sich dann wieder verteidigen müssen. Das heißt, wenn du auch mal so ein bisschen auf Social Media das Engagement von News betrachtest, dann sind das immer ganz klare Sachen, die die Menschheit spalten. Dort ist das Engagement immer am höchsten, weil wir auch wieder hier mit unserem tribalen Stammhirn hier immer wieder dieses Signal kriegen, oh, hier ist jemand gegen mich. Und dann müssen wir hier auch wieder unsere Stellung beziehen. Also müssen wir nicht, aber so sind wir halt konditioniert. Und wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, dann werden wir natürlich dann auch Opfer dieser psychologischen Mechanismen. Und damit kommen wir jetzt zu einem weiteren sehr interessanten Phänomen, welches ich auch bei mir selbst schon oft entdecken durfte, und zwar The Curse of Knowledge. Dieses besagt nämlich, dass je vertrauter du mit einer Idee wirst, desto schlechter kannst du sie anderen erklären. Warum? Weil du vergisst, wie es ist, die Information dazu nicht zu kennen und daher das, was erklärt werden muss, um es zu verstehen, gar nicht mehr auf dem Schirm hast. Und da kann ich zum Beispiel ein Lied davon singen, wenn es um Training und Ernährung geht. Also Thermogenese, das habe ich vor 10 Jahren gelernt, was eine Kalorienbilanz ist. Und für mich sind Sachen wie Makronährstoffe, Kalorien, Mikronährstoffe, das ist für mich so offensichtlich, dass wenn ich jetzt jemanden einen Ernährungsplan machen müsste oder dem erklären müsste, wie er sich ernähren hat, ich wahrscheinlich gar nicht mehr der Beste wäre. Ich weiß es zwar um einiges besser mittlerweile, ich habe viel mehr Erfahrung in dem Bereich, aber ich bin kein guter Coach mehr in diesem Bereich. Einfach weil ich, ja, das ganze Zeug vergessen habe. Ich habe vergessen, wie es sich anfühlt, das ganze Wissen nicht zu haben. Und deswegen ist eine Person, die das erst gerade gelernt hat, um einiges fitter. Und das ist vor allem wichtig für die Menschen da draußen, die dieses Bedürfnis in sich entdecken, anderen Menschen auch zu helfen und sie zu unterstützen und das Gefühl haben, hey, ich muss zuerst irgendwie 5 oder 10 Jahre auf diesem Gebiet gearbeitet haben. Du musst auf jeden Fall Kompetenz haben. Du solltest auch Coaching-Kompetenz haben. Du solltest wissen, wie Veränderung funktioniert in einem Menschen, also die Basics of Psychology, wie gesagt, eine Coaching-Ausbildung. Aber wenn du ein gewisses Wissen hast, weil du selbst diese Hürde gemeistert hast, dann bist du in der Regel auch die beste Person, um das weiterzubringen. Und nicht irgendeine Person, die schon seit 20 Jahren auf diesem Gebiet arbeitet, weil die eben genau, wie ich jetzt gerade erklärt habe, dann meistens gar nicht mehr so bewusst darüber ist. Und wo man das jetzt in den letzten 12 Monaten sehr gut beobachten konnte, war bei der ganzen Pandemie. Wir hatten Covid und viele Leute haben sich lustig gemacht, dass Menschen Angst haben vor Covid, aber viele dieser Menschen hatten dann Angst, sich impfen zu lassen. Obwohl Covid um einiges gefährlicher ist als eine Impfung, rein statistisch gesehen. Und selbst wenn es Leute gibt, die behaupten, dass Covid nicht so gefährlich wie die Impfung ist, selbst wenn es gleich gefährlich wäre, was eben aus statistischen Gründen halt einfach nicht hervorgeht, selbst dann hat man hier auch wieder dieselbe Logik, oder? Was ist jetzt der Grund, warum das eine irgendwie schlimmer sein soll als das andere? Das ist auch der Grund, warum Impfungen im Allgemeinen für die meisten Menschen so ein schwieriges Thema sind, weil man eben proaktiv etwas macht und nicht reaktiv. Medikamente zieht sich jeder rein, wenn er krank ist. So, wenn ich krank bin und ich habe Schmerzen, dann nehme ich die Sachen, die mir empfohlen werden. Aber wenn es mir gut geht, warum sollte ich was machen? Das ist dasselbe mit dem Helm hier in Thailand, mit dem Scooter. Also ich weiß auf rationaler Ebene, dass ich einen Helm tragen sollte, aber ich mache es trotzdem nicht. Also genau aus diesem Prinzip eben. Und das ist auch ein sehr spannendes Phänomen, was du auch mal bei dir selbst beobachten kannst. Jetzt kommen wir zu einem weiteren interessanten Bias, würde ich mal sagen. Und zwar nennt sich der Bias against Null Results. Und das finden wir vor allem bei wissenschaftlichen Arbeiten, aber auch bei Nachrichten. Und zwar besagt es, dass Studien oder eben News, die etwas Überraschendes haben, etwas Überraschendes finden, viel interessanter sind als die, die es nicht tun. Und die werden daher natürlich auch veröffentlicht. Also auch so ein bisschen Survivorship-Bias, der hier reinkommt. Das heißt, der Eindruck entsteht, dass die Welt super überraschend ist und es super viele krasse Sachen gibt, obwohl es aber eigentlich ganz viele Sachen gibt, die nicht spannend sind und auch nie irgendwo rauskommen. Also viele Studien, die gemacht werden, haben halt am Ende überhaupt kein Resultat. Und wenn aber mal eine Studie irgendwas rausfindet, dann wird sie dann eben published. Und so haben wir das Gefühl, dass irgendwie jede Studie, die gemacht wird, irgendwas Krasses herausfindet. Aber das ist nicht so. Es ist genau das Gleiche mit den News. Oder auch bei Politikern, kann man sagen. Wenn wir irgendeine Katastrophe haben oder irgendwas schief geht, dann wissen wir alle davon. Aber wie viele Sachen wurden schon verhindert, ohne dass wir es jemals wussten? Also wie viele Katastrophen sind nie passiert? Und wir haben nie davon Wind gekriegt. Und damit machen wir uns eben auch hier schnell wieder sehr, Bias. Also sehr einfach, hier die Welt wieder viel schlimmer zu sehen, als sie eigentlich ist. Das war ein weiterer Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte diese Folge hier produzieren, um auch mal wieder so ein Statement zu setzen, dir einen Reminder zu geben, dass es uns aktuell besser geht denn je. Noch nie gab es so wenig Rassismus, so wenig Unterdrückung, noch nie waren so wenig Leute am Verhungern wie heute. Klar, es gibt immer noch Leute, die leiden, aber es sind halt viel weniger als jemals zuvor. Und das müssen wir uns auch immer eingestehen. Das, was wir machen, funktioniert. Jetzt kann der eine wieder sagen, es funktioniert nicht schnell genug, aber hey, solange ich sehe, es geht nach vorne und da gibt es auch genügend Evidenz dazu, kann sich jeder gerne mal Factfulness bestellen. Ich werde das Buch mal in die Shownotes hauen. Dort wird das alles ganz genau beschrieben, auch mit den ganzen Zahlen und Fakten. Also ein König vor 400 Jahren, dem ging es nicht so gut. Der hatte nicht so einen Komfort wie eine ganz normale Person, die heute als arm bezeichnet wird in Deutschland. Und das soll schon nochmal was heißen. Also hier einfach auch nochmal so für jeden, dem er das Gefühl hat, alles wird nur noch schlimmer und schlechter. Nein, tut es nicht. Es ist einfach unser Bias. Die Tatsache, dass wir heutzutage einfach alles mitkriegen weltweit und eben auch wirklich nur die Sachen viral gehen, die in irgendeiner Weise outrageous sind, emotionalisiert sind. Genau. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren sehr wichtigen Prinzip. Also das ist jetzt wirklich so eine Sache, die sich jeder, der zu viel mit Leuten streitet und irgendwie das Gefühl hat, hey, ich muss hier jedem irgendwas beweisen und ich muss hier mit jedem diskutieren, habe ich ja auch schon ein YouTube-Video dazu gemacht, wie man da am besten vorgeht. Und zwar nennt sich das Hitchens Rasiermesser oder auf Englisch Hitchens Razor. Und das besagt, dass was ohne Nachweis behauptet werden kann, auch ohne Nachweis verworfen werden darf. Das heißt, wenn du eine Behauptung aufstellst, liegt es auch an dir, diese zu beweisen, nicht an mir, sie zu widerlegen. Und das sehe ich in letzter Zeit auch immer öfter, dass Leute irgendwas in die Welt hinausschreien, irgendwas behaupten und dann aber verlangen, dass andere Leute ihnen das Gegenteil beweisen sollen. Hey, mach deine Arbeit selbst. So, das finde ich auch sehr schwach. Und damit kommen wir jetzt auch zum allerletzten heute von vielen psychologischen Phänomenen, die es gibt, aber ich muss mich hier auch beschränken, denn mit diesen 10 Phänomenen hast du auf jeden Fall schon mal genug Arbeit die nächsten Monate, wenn du das, wie gesagt, auch bei dir und bei anderen beobachten möchtest. Ich finde, diese Arbeit gehört genauso zu mentaler Freiheit dazu, wie limitierende Glaubenssätze und Konditionierung zu studieren oder mit seinen Ängsten zu arbeiten. Also Persönlichkeitsentwicklung funktioniert meistens auf dieser Basis, dass man mit sich selbst ins Gericht geht, dass man sich selbst konfrontiert, aber die Denkfehler, die Verzerrungen, die kommen da meistens irgendwie nicht ins Spiel. Und ich finde das sehr schade, weil wenn du nicht gerade Psychologie studiert hast, hast du sowas in der Schule auf jeden Fall noch nie gehört und hast wahrscheinlich auch nie Wind davon gekriegt. Und da gibt es ja auch ein Buch, das heißt Schnelles Denken, Langsames Denken von Daniel Kahneman. Als ich das gelesen habe, da bin ich eben so erst so richtig bewusst geworden und das hat mich damals auch so richtig erschüttert, zu realisieren, wie fehlbar ich mit meinem Denken bin. Also wenn dich das jetzt hier alles motiviert hat, oder dich das auch interessiert, dann geh da auf jeden Fall nochmal tiefer rein. Auch dieses Buch werde ich in die Shownotes hauen. Schnelles Denken, langsames Denken. Und damit jetzt auch zum letzten Phänomen von heute. Und zwar nennt sich das Decision Fatigue. Das ist auch sehr spannend. Und zwar besagt das, dass du eine begrenzte Entscheidungsfähigkeit hast jeden Tag. Das heißt, je mehr Entscheidungen du triffst, desto schwerer fällt es dir, weitere Entscheidungen zu treffen. Und das ist für mich persönlich ein absoluter Gamechanger gewesen, die letzten Jahre, meine Prioritäten so zu strukturieren, dass ich die wichtigsten Entscheidungen des Tages am Morgen mache und nicht am Abend und schon gar nicht erst irgendwie, während ich Multitasking mache. Also ein Grund, warum viele Menschen nicht erfolgreich werden, ist, weil sie halt am Morgen wirklich ihre wertvolle Decision-Making-Fähigkeit für Social Media verballern oder eben einfach unwichtige Sachen machen. Sie sind den ganzen Tag beschäftigt, aber nicht wirklich produktiv. Und das ist auch der Grund, warum die ganz erfolgreichen Menschen da draußen, wie zum Beispiel Steve Jobs, der das ja so ein bisschen zelebriert hat, oder Mark Zuckerberg, die haben genau deswegen nur irgendwie 2 Outfits bei sich in ihrem Kleiderschrank, weil sie sich am Morgen nicht für sowas Gedanken machen wollen. Und das kannst du selbst für dich auch beobachten. Was sind die ersten Entscheidungen, die du jeden Tag triffst? Je simpler du dein Leben gestaltest mit den Sachen, die dir gut tun, also eben wenn du deine Gesundheit automatisierst, das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel mit MyFitCoach trainiere, auch mein Training nicht mehr zu früh am Morgen mache, das heißt die ersten Stunden oder zumindest mal die ersten 90 Minuten, die gehen komplett in meine eine Sache, also die Sache, die mir am allerwichtigsten ist, und dann können dann natürlich auch am Abend immer noch Entscheidungen getroffen werden, die dann nicht mehr so einfach fallen, aber das sind dann hoffentlich nicht mehr die wichtigen und vielleicht auch nicht gerade die dringendsten Entscheidungen, weil eben die haben in der Regel eigentlich den Vorrang. Und wenn du dein Leben richtig priorisierst, dann kannst du das in der Regel auch um einiges besser für dich verstehen und auch auf dein Leben anwenden. Da haben wir auch ein komplettes Coaching in diesem Bereich von Christian Meyer, also der Geschäftsführer von The Chain is Life, der das nicht nur mir beigebracht hat, sondern auch unserem Team, weil wenn du halt da die Arbeit machst, dann kommst du in deinem Leben halt um einiges schneller voran. Also hier reden wir wirklich davon, dass Menschen ihre Jahresziele zum Teil in einem halben Jahr schon erreichen, manchmal sogar schon in 3 Monaten, nur weil sie verstehen, wie sie eben auch ihre Attention, also ihre Aufmerksamkeit, ihre Willenskraft auf die wichtigsten Sachen ihres Lebens kanalisieren. Eine Struktur im Leben zu haben, macht dich freier. Wenn du das einmal verstanden hast, dann bist du schon den meisten Menschen da draußen was voraus, weil dann kannst du Geld, Glück und Gesundheit schön in einer Balance halten und eine dieser 3 Sachen leidet nicht. Und wenn eine dieser 3 Sachen leidet, dann hast du meistens ein Problem. So einfach ist es. Deswegen choose your decisions wisely. Mach das am Morgen früh. So, und das war's auch schon. Ich hoffe, es hat dir gefallen, diese kleine Solo-Episode. Wie immer findest du alle unsere Links in den Shownotes, inklusive unserem Workshop mit den 3 Lügen, die du wahrscheinlich aktuell noch glaubst und dich in deinem aktuellen Leben halten und wie du in Zukunft dein geistes Leben lebst. Das ist ein 45-minütiger Workshop. Du findest den auch bei chainislife.com/training oder eben in den Shownotes. Und das Einzige, was ich von dir brauche, ist eine Adresse, um ihn dir zuzuschicken. Und das Einzige, was du brauchst, ist, wie gesagt, 45 Minuten deiner Zeit, am besten am Morgen, und einen Schreiber. Wenn du einen Schreiber dabei hast, dann schreibst du noch ein bisschen mit, dann lernst du noch ein bisschen mehr. Und dann hast du auf jeden Fall auch schon mal wieder was für mentale Freiheit gemacht. Denn am Ende des Tages fängt Veränderung immer hier im Kopf an. Du musst mental mal in der Lage sein, dich selbst zu reflektieren, bewusster zu werden über deine Entscheidungen, deine Werte, auch so ein bisschen deine Konditionierungen zu kennen, deine Glaubenssätze zu hinterfragen, deine Denkmuster. und damit auch deine toxischen Verhaltensmuster, deine destruktiven Verhaltensmuster zu kennen und eben auch diese sogenannten Denkfehler, die übrigens nicht wirklich wegzudenken sind. Also die Sachen, die du jetzt hier gehört hast, es geht nicht darum, die nicht mehr zu machen per se, sondern bewusster darüber zu werden, dass sie wirken. Wenn du das schaffst, dann bist du, wie gesagt, schon vielen Menschen da draußen was voraus. Ich bin gespannt auf dein Feedback und wünsche dir noch einen schönen Tag, Abend, wo immer du auch bist. Bis zum nächsten Mal, dein Mischa. Peace.